Wer von euch hat denn am letzten Sonntag den Super Bowl gesehen? Vorsichtiges Handzeichen. Okay. Wer von euch versteht denn die grundsätzlichen Regeln von American Football? Mal bitte Handzeichen. Okay. Ein paar mehr zumindest schon mal. Ist ja gar nicht so einfach. Das Ei in die Endzone bringen, gibt 6 Punkte. Ein Schuss, ein Field Goal, 3 Punkte oder 1 Punkt, je nachdem. Und dann werfen, fangen, rennen, tackeln, Interception, Tush-Push. Habe ich mir nicht ausgedacht, ja, gibt's wirklich. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn man es versteht und wenn man das kann, heißt es aber noch nicht, dass man es erfolgreich spielt. Ist es nämlich gar nicht so einfach. Wenn man weiß, wie es geht, heißt es noch gar nicht, dass man erfolgreich wäre. Wie kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus? Wie wächst eine Gemeinde? Wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht so einfach. Vielleicht weiß man gar nicht genau, wie das geht, wie das ist. Es ist alles nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, würde es jede Kirche oder jede Gemeinde einfach so machen. Ja? Am Montagabend hatten wir Gemeindeversammlung hier im Gottesdienstraum. Wir saßen hier mit so einem großen Oval, fast 30 Personen, und haben darüber gesprochen. Wie können andere Menschen zum Glauben kommen? Wie können wir ihnen helfen? Wie können wir sie in unsere Gemeinde integrieren? Wie können wir als Gemeinde wachsen? Und es ist gar nicht so einfach. Und wir haben gesagt, wir wollen uns in diesem Jahr, zumindest im ersten Halbjahr, sehr intensiv damit beschäftigen. Heute statt einer Predigtreihe Gemeinde mit Mission. Und heute, ja, es ist angeschaltet. Ja, da ist es. Heute der erste Punkt. Der wichtigste Punkt zu dieser Reihe. Gemeinde mit Mission ist das Überthema und heute geht es um missionarische Leidenschaft. Na, ich probiere es nochmal hier. Ich muss vordrücken, ja, aber das geht nicht. Da ist es gut. Ich sage es dann immer an und ihr drückt dann hinten. Also, es geht um dieses Buch Gemeinde mit Mission von Bartholomä und Schweier. Um was geht's denn? Es geht darum, nächste Folie. Wir feiern hier Gottesdienst in der Falkonstraße in unserer Gemeinde. Auf der anderen Seite sind Menschen in einer, so heißt es im Buch, nachchristentümlichen Gesellschaft. Das heißt, unsere Gesellschaft hat sich verändert. Es ist nicht mehr selbstverständlich, in die Kirche zu gehen, Kirchenmitglied zu sein, Gottesdienste zu besuchen, an Gott zu glauben, überhaupt mit dem Christlichen zu tun zu haben. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Es wird mehr und mehr eine Randposition. In Ostdeutschland sagte ein Bischof, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das darf Nachklang finden in uns. So ist eigentlich die Situation unserer Gesellschaft. Und wir merken, es ist eine große Distanz zwischen Gottesdienste hier, die wir hier feiern, und einer Gesellschaft, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben kann, will oder möchte. Es geht sehr weit auseinander. Und wie können wir diese Distanz überwinden? Nächste Folie. Wir gehen hin und sie kommen zu uns. Das ist leichter gesagt und geschrieben als getan. Und es sind einige Schritte, die wir gehen in den nächsten Wochen und Monaten dazu. Und heute ist der erste große Schritt die Basis dazu, die Leidenschaft, die missionarische Leidenschaft. Wenn die nicht da ist, wird es schwierig. American Football ohne Ball sieht einfach komisch aus. Es geht um die Basis, um die Grundlage. Wie können wir diese Distanz überwinden? Und das ist die Frage nach dem Warum. Warum sollen wir Christen diese Distanz überwinden? Warum sollen wir hingehen? Warum? Und wer das beantworten kann, der ist der Leidenschaft auf der Spur. Kennt ihr leidenschaftliche Menschen? Leidenschaftliche Menschen. Kinderbibeltage, Mitarbeiter, Dankesfest. Es wird gegrillt. Wir sitzen zusammen. Ich komme mit meiner Grillwurst, setze mich an einen Tisch und merke, ich bin der einzige Grillwurstesser. Alles andere, Vegetarier, Veganer. Beim Hinsetzen beschleicht mich schon ein komisches Gefühl und ich denke, oh, was muss ich mir jetzt gleich anhören? Es war still. Es war okay. Sie haben mich angenommen an ihrem Tisch, so wie ich bin. Es war schön, es war gut. Aber vielleicht kennt ihr das auch ein Stück anders. Ja, da kommen Leute da mit einer Anti-Grillwurst-Leidenschaft auf euch zu. Und ihr merkt das in jedem Blick, in jedem Wort, in jedem Streitgespräch. Es gibt Menschen mit Leidenschaft. Am letzten Sonntag habe ich den Live-Kicker der Fußballübertragung meines Lieblingsvereins für mich abgebrochen. Ich konnte nicht mehr. Schon wieder Rückstand, schon wieder verloren. Und die Leidenschaft hat in mir Leiden geschaffen. Da hat jemand in der Nacht keinen Schlaf. Ständig dieses Schreien. Erwachsenengespräche, oh, es ist kaum noch möglich mit einem Partner. Und da kümmert sich die Mutter um ein neugeborenes Leben, um einen neuen Erdenbürger. Mit der größtmöglichen Leidenschaft für das Baby. Wenn ich weiß, für was ich das mache, für wen ich das mache, dann hat das einen großen Wert. Wer sein Neugeborenes hegt und pflegt, der macht das aus Liebe zur nächsten Generation, aus Liebe zu eigenem Fleisch und Blut. Der gibt alles dafür, Zeit, Kraft, Geld, alles, was man hat, keine Frage. Wenn ich auf der Arbeit bin und ich weiß, was ich da eigentlich soll, dann verbringe ich meine Stunden unerfüllt, vielleicht sogar angewidert, innerlich gekündigt, schau nur noch auf den Lohnzettel oder hangel mich von Urlaub zu Urlaub. Eine existierende Leidenschaft lässt einen über Hürden springen, wo man nachher denkt, Hürden? Waren da Hürden? Habe ich gar nicht gemerkt. Eine fehlende Leidenschaft, da sieht man alles nur voller Hürden. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Oh, die anderen sind schuld. Leidenschaft, das ist die Basis. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wenn ich die Bibel aufblätter, wenn ich ins Neue Testament schaue, wenn ich mir Jesus Christus als Gottes Sohn anschaue, wo hat er denn Leidenschaft gehabt, Leidenschaft gelebt? Und zum Beispiel Matthäus 9, 36, als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sieht Jesus die Menschen, wie sie von Angst zerfressen sind, wie sie den Blick nicht heben können, wie sie versklavt sind in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, in ihrer Lebenssituation. Und es jammert ihn. Da geht es vom Griechischen her um Eingeweide, um Mutterleib, um das Innerste. Das, was ihn innerlich total bewegt, es jammert ihn. Jesus, voller Barmherzigkeit, sieht die Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben. Das ist für mich Leidenschaft. Jesus beschreibt die Leidenschaft zu seinem Vater im Himmel. Ich und der Vater sind eins, sagt er, Johannes 10, Vers 30. Der Vater und er sind eins. Leidenschaft pur. Eine weitere Leidenschaft sehe ich bei Jesus in Johannes 15, Vers 13. Luther-Übersetzung: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in der Volksbibel heißt es: Man kann seine Liebe nicht besser beweisen, als wenn man für seine Freunde sein Leben aufgibt. Das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft und das ist Passion. Manchmal sagt man ja, oh, der hat die Passion dafür. Das ist Leidenschaft. Und Jesu Leidenschaft ist auch seine Passion. Sein Leiden und sein Sterben. Das ist seine Passion. Da schlägt sein Herz für. Ich will den Weg mit meinem Vater im Himmel gehen, auch wenn der nicht leicht ist, auch wenn er ans Kreuz führt. Aber ich sterbe für die Menschen, die mir wichtig sind. Und das ist die Basis für die missionarische Leidenschaft. Probiere das nochmal, es scheint zu gehen. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Luther übersetzt eingeborenen Sohn. Und das hat jetzt nichts mit indigenen Völkern zu tun oder Indianern, sagt man ja heute nicht mehr. Ja, es eingeboren, seinen einzig geborenen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, Luther sagt verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Königsvers der Bibel, sagen viele. Johannes 3, Vers 16. Das ist gut und wichtig, den auswendig zu können. In der Bibelübersetzung, die du gerne magst und liest. Johannes 3, Vers 16. Eine ganz persönliche Frage an dich, wenn du das so hörst und liest. Wann war das erste Mal in deinem Leben, dass du das gespürt oder erfahren hast? Diese Liebe Gottes, diese Liebe des Vaters, der seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Als Superman, als leidenden Knecht. Wann ist dir das bewusst? Wann war das erste Mal, dass du diese Liebe ganz bewusst gespürt oder erfahren hast? Kurzen Moment zum Nachdenken. Und vielleicht spürst du das nochmal nach, diesen Moment, diese Erfahrung, diese Liebe Gottes, diese erste Liebe. Vielleicht ist so viel dazugekommen in deinem Leben, so viel obendrauf gepackt, dass dir das gar nicht mehr bewusst war, wie sehr Gott dich liebt. Mach dir das nochmal klar, diesen Ursprung für Leidenschaft, für Liebe, Gottes Liebe. Denn Gottes Leidenschaft hat uns Menschen als Ebenbild erschaffen. Gewollt. Du bist gewollt. Ich bin gewollt. Wir sind Ebenbilder Gottes. Gottes Leidenschaft steckt in uns. Und Gottes Leidenschaft geht so weit, dass er eine Beziehung zu uns aufbauen will. Beziehung zu Menschen untereinander. Das ist Gottes Leidenschaft. Beziehung miteinander haben. Aber Gottes Leidenschaft wird abgelehnt von uns Menschen. Wir wollen erstmal nicht mit Gott zu tun haben. Wie, er soll mein Leben bestimmen? Ich will es selbst bestimmen. Er will mir sagen, was ich tun soll? Nein, das will ich selbst entscheiden. Er sagt mir, was Schuld und Sünde ist? Puh, will ich das? Beziehungsabbruch ist erst einmal die Reaktion der Menschen. Das will ich nicht. Aber Gott gibt nicht auf. Gottes Leidenschaft ist so stark, dass er investiert, dass er spricht, dass er Menschen zu dir schickt oder dich zu Menschen schickt, um Gottes Leidenschaft wieder zu entfachen, um das neu bewusst zu machen. Gott hat ein Interesse an dir. Denn warum sollte ich meine Mitmenschen nicht lieben, die so sehr von Gott geliebt sind? Warum sollte ich sie nicht lieben? Einen Menschen in dieser Woche mal sich vorzustellen, vorzunehmen, ihn oder sie mehr zu lieben als vorher? Da geht es jetzt nicht nur um den Partner. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mensch, Mann oder Frau, nennen wir ihn mal Klaus, würde hier sitzen. Ich weiß nicht, ob jemand Klaus heißt heute Morgen hier, das wäre Zufall, oder beim Stream. Aber Klaus sitzt hier und Klaus hat schon so vieles ausprobiert in seinem Leben. Freunde, Sport, Sex, Drogen, Karriere. Aber alles hat ihn nicht innerlich glücklich gemacht. Er fühlt sich leer innerlich. Und dann sitzt er hier im Gottesdienst. Gottesdienst? Oh, da war er schon lange nicht mehr. Es ist lange her. Da war er noch ein Kind bei seinem Onkel, der hat geheiratet. Da war er in einem Gottesdienst, da war schöne Musik und da waren viele fröhliche Menschen. Da war er schon lange nicht mehr. Und jetzt hier im Gottesdienst Sinn finden? Gute Musik, tolle Atmosphäre, schön. Aber wenn es diesen einen Gott gibt, kann ich ihn besser kennenlernen? Was sagt er zu meinem Leben? Das beschäftigt Klaus vielleicht. Und er hat noch nie Gottes Liebe so erfahren. Er hat noch nie Gottes Liebe so gespürt. Er hat noch nie Gottes Liebe mit Gegenliebe beantwortet. Das ist ihm fremd. Was muss er tun? Muss er was dafür bezahlen? Muss er sich anstrengen? Muss er jetzt mehrere Vaterunser beten? Einem Verein beitreten? Was muss er tun? Wie geht das? Und wenn Klaus jetzt dein Arbeitskollege wäre, was würdest du denken? Er sitzt hier. Würdest du denken, so ein Mist. Jetzt sitzt er auch hier. Mir reicht es, wenn ich den von Montag bis Freitag sehe. Oder würdest du denken, wow, boah, das hätte ich nie gedacht, dass der hier mitkommt. Und ich wusste gar nichts von seinen Fragen, von seiner Suche. Das hat er immer für sich behalten. Das weibliche Pendant wäre Fabienne, mit der du in der gleichen Klasse warst. Du hast sie mal vor kurzem im Rewe getroffen, hast sie zur Ladies' Time am 22. Februar eingeladen. Und Fabienne ist tatsächlich gekommen. Sie fand das toll. Es hat sich etwas bewegt in ihr. Sie sieht verändert aus. Hat Gott zu ihr gesprochen? Ist sie auf dem Weg, Christ zu werden? Ob Klaus oder Fabienne, was würde es auslösen in uns, wenn er oder sie eine grundlegende Änderung des Lebens vornehmen würde? Also aus der Dunkelheit, aus der Finsternis in das Licht, zu Gott in ein Leben voller Licht, Hoffnung und Perspektive mit Jesus Christus? Aus einem Leben der Verlorenheit, des Todes, der ewigen Verdammnis in ein Leben mit Hoffnung, Zuversicht und Ewigkeit bei Gott? Ein Leben aus der tiefen Verzweiflung in Schuld und Sünde in ein Leben mit Vergebung und Gottes Gnade? Hast du Klaus oder Fabienne oder wie auch immer er oder sie heißt vor Augen? Schürfen wir ein bisschen tiefer. Martin Luther, ein kirchlicher Reformator, hat einen bestimmten Begriff für Menschen ohne Gott geprägt. Luther sieht den sündigen Menschen als in sich gekrümmtes Wesen. Diesen Begriff hat er geprägt, Homo incurvatus, lateinisch. Das in sich gekrümmte Wesen, das sich der Gnade Gottes verschließt, die sie eigentlich so dringend braucht. Er sagt, Luther, unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief auf sich selbst hin verkrümmt, dass sie gottwidrig, verkrümmt und verkehrt alles nur um ihrer selbst willen sucht. Verkrümmt, der in sich verkrümmte Mensch. Diese Beschreibung, diese Kennzeichnung hat mich sehr bewegt in dieser Woche. Und ich bin anders Bus gefahren in dieser Woche. Ich bin anders durch die Stadt gelaufen in dieser Woche. Durch diese Beschreibung des in sich verkrümmten Menschen. Und ich möchte euch ein Beispiel dazu aus dem Neuen Testament vorlesen. Lukas 13. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf sie. Sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Da ist ein gekrümmter Mensch, ein in sich selbst verkrümmter Mensch. Stigmatisiert, abgeschrieben, eingeschränkt und dann aufgerichtet, den Blick erhoben, auf Augenhöhe. Was für eine Veränderung. Auf einmal keine Scheuklappen mehr, sondern Freiheit, Perspektive und Hoffnung, ein neues Leben mit Jesus. Der in sich selbst verkrümmte Mensch wird aufgerichtet. Und ich musste an mich selbst denken als Jugendlicher, wie ich in mich selbst verkrümmt war. Nur um mich selbst drehend. Ich, ich, ich. Nur auf mich selbst bezogen, geklaut, gelogen, um meinen eigenen Vorteil ging es. Und dann bin ich Christen begegnet und sie haben mir Christus gezeigt und erklärt. Und dann hat sich etwas aufgerichtet in mir. Mein Wesen, mein Denken, meine Gefühle, eine neue Perspektive. Gott ist mir begegnet. Gott hat mich verändert. Schaut euch die gekrümmten Wesen um euch herum an in dieser Woche. Also für euch selbst, sagt ihnen das nicht, ja? Aber schaut sie euch an. Was passiert dann mit eurem Herzen? Wer ist das? Wie sehen sie aus? Wie leben sie? Und dann passiert eine Entkrümmung durch Jesus. Denn man könnte sagen, es ist eine Entkrümmungslehre, was Jesus sagt im Neuen Testament. Eine Entkrümmungslehre. Er hatte Kontakt zu Männern und Frauen aus Samaria. Die hat man abgelehnt, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Jesus erzählt ein Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus hat Kontakt mit einer Frau am Jakobsbrunnen. Er richtet die Menschen wieder auf. Er hat Kontakt und Gemeinschaft mit den verhassten Zöllnern. Und da ist diese Frau, die verkrümmt ist, die sich selbst nicht aufrichten konnte. Und im Griechischen heißt es gekrümmt und entkrümmt. Jesus entkrümmt. Jesus, der sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Paulus, der sagt, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, also seine Wahrheit erkennen. Markus am Montag in der Gemeindeversammlung vorgelesen, eine Andacht gehalten. Wie würde Jesus heute Menschen entkrümmen? Menschen, die gefangen sind in ihren Süchten, ob Drogen, Alkohol, Spielsucht, Wettsucht. Er würde sie herausreißen. Er würde sie befreien. Er würde ihren Blick heben. Menschen, die nur auf ihren eigenen Vorteil schauen, er würde ihnen deutlich machen, du, da sind noch andere da. Du bist nicht der einzige Mensch, sei für andere da. Menschen, die ihren Selbstwert nur aus der eigenen Leistung hervornehmen und ins Bodenlose fallen, wenn sie krank sind oder eingeschränkt sind, würde Jesus sagen, du bist wertvoll, du bist geliebt, du musst nichts leisten, es ist alles Gnade. Menschen, die voller Hass gegen Asylanten, Ausländer oder Flüchtlinge sind, würde Jesus sagen, du, Gott ist barmherzig. Er gibt dir Kraft für Nächstenliebe, Mut zur Offenheit. Menschen, die voller Scham und Schuld über begangene Taten sind, würde Jesus sagen, Gott vergibt dir. Es ist Gnade, entkrümmend. Schau dir in dieser Woche die Menschen an. Wer ist gekrümmt, verkrümmt, braucht Befreiung, eine Gottesbegegnung? Und vielleicht zeigt dir Gott einen Menschen ganz besonders, für den du beten kannst, für den du länger beten kannst, dauerhaft beten kannst. Wenn man weiß, wie es geht, ist es trotzdem nicht einfach. In dem Buch Gemeinde mit Mission werden Leidenschaftskiller beschrieben. Die gibt es nämlich auch. Leidenschaftskiller. Also Zerstörer für Leidenschaft. Das ist zum Beispiel falsche Demut. Falsche Demut? Dass man vielleicht so ein Stirnrunzeln denkt, was? Wenn man denkt, wer bin ich, dass ich anderen etwas überstülpen könnte? Warum soll ich ihnen was von Jesus sagen? Warum sollte ich sie einladen? Ich lasse sie doch einfach ihr Leben leben. Sie wissen doch wahrscheinlich am besten, was sie brauchen. Das wäre falsche Demut. Ich bin doch nicht besser als andere. Wie kann ich mich überhaupt herabwürdigen, sie einzuladen? Nein, das wäre falsche Demut. Ein zweiter Leidenschaftskiller wäre der Selbsterhaltungstrieb. Oh, die Heizkosten sind aber echt ganz schön gestiegen. Wir brauchen neue Mitglieder. Das Gehalt des Pastors, Strom, Licht, irgendwelche Mitgliederzahlen. Damit würden wir für die Kirche werben, aber nicht für Jesus werben. Es wäre ein Leidenschaftskiller, der Selbsterhaltungstrieb. Ein dritter Killer wäre kirchliche Selbstbezogenheit. Wir bleiben nur unter uns, in unserer Bubble, in unserer Blase, haben nur mit Sitzungen, Gruppen, Hauskreisen nach innen bezogen zu tun und keinen Blick für Menschen da draußen. Kirchliche Selbstbezogenheit. Oder Appelle an das schlechte Gewissen. Also wir müssen jetzt unbedingt mal wieder missionieren. Aber schon so lange nicht mehr. Oder müssen wir ein Zelt aufbauen. Zeltevangelisation, sagte man früher. Müssen wir unbedingt mal wieder machen. Macht man heute nicht, viel zu kalt. Also machen manche doch noch, ja. Aber wenn die Leidenschaft fehlt, bringt das alles nichts. Ein fünfter Leidenschaftskiller, missionarische Resignation. Oh, wir haben schon so viel probiert und das hat alles nichts gebracht. Wir haben eingeladen, es ist keiner gekommen, so viel versucht. Missionarische Resignation, danach keine Leidenschaft mehr. Schließlich Bequemlichkeit. Ist doch alles so schön hier, so kuschelig, bleiben wir unter uns. Alles andere ist so anstrengend und dann hat man vielleicht Angst, abgelehnt zu werden. Die Autoren sagen, in jedem Leidenschaftskiller steckt ein Fünkchen Wahrheit drin, aber lenkt vom Ziel ab. Irgendwo steckt ein Fünkchen Wahrheit mit drin, aber es killt die Leidenschaft in der Konsequenz. Und wie kann Leidenschaft jetzt entstehen? Ich möchte euch einen wunderbaren Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief vorlesen, der mich auch sehr bewegt hat in der Woche. Ich lese uns den mal vor und stelle danach noch ein paar Fragen für uns. Komm dann so Stück für Stück zum Schluss. 2. Korinther 5 aus der Basisbibel. Denn uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus beurteilen wir nicht so. Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Ein Leidenschaftstext, 2. Korinther 5. Wie steht es um meine Leidenschaft für die Menschen um mich herum? Was hemmt die Leidenschaft? Was killt sie? Und was entfacht sie? Und wie können wir als Gemeinde Leidenschaft fördern, Mission fördern? Und ich habe mich gefragt, wo beten wir für gekrümmte Menschen? In der Gemeindeleitung? In den Hauskreisen? Wo beten wir im Gottesdienst für die gekrümmten Menschen? Haben wir eine Leidenschaft für die Menschen um uns herum? Und es fängt damit an, mit mir und mit dir. Bist du selbst vom Evangelium so ergriffen? So ergriffen, diese erste Liebe, dass die da ist, dass du es anderen Menschen gönnst, dass sie auch so verliebt in Gott, in Jesus sind. Bist du dafür begeistert? Es fängt bei mir an, es fängt bei dir an. Und ich kann heute noch so lange predigen, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, wenn er unsere Herzen nicht verändert, wird sich nichts verändern. Ich komme nochmal zum Anfang, zum American Football. Beim American Football, das finde ich ganz faszinierend, gibt es Platz für die unterschiedlichsten Spielertypen. Jeder hat dort seinen Platz und kann zum Gelingen der Mannschaft beitragen. Ob jemand 150 Kilo schwer ist, er kann gut blocken. Ob er gut sprinten kann, gut fangen kann, jede Position ist wichtig. Der ballwerfende Spieler muss geschützt werden. Da müssen die Angreifer geblockt werden, damit der Spielzug klappt. Wenn keiner nach vorne rennt, gibt es keine Anspielstationen. Alle zusammen halten sich an einen Matchplan, verändern vielleicht das eine oder andere an den Spielzügen, um einen Touchdown 6 Punkte zu erreichen. Vielleicht noch sogar einen Zusatzpunkt oder 2. Ich möchte schließen mit ein paar Fragen, die wir in dieser Woche mitnehmen können. Die werden hier vorne jetzt von mir eingeblendet für die nächsten Tage. Schau dir die Menschen in der Woche mal genauer an. Wer ist gekrümmt, verkrümmt, braucht Befreiung, eine Gottesbegegnung? Und lass dir von Gott eine Person zeigen, für die du betest. Und ich möchte fragen, wann und wo beten wir für gekrümmte Menschen? In den Hauskreisen, in den Gottesdiensten, in der Gemeindeleitung. Schließlich haben wir eine Leidenschaft für diese Menschen. Haben wir Erwartungen auch an Gott, dass er Menschen verändert? Und bin ich selbst ergriffen vom Evangelium, sodass ich es anderen Menschen wünsche, gönne und sie dafür begeistern will? Ich möchte beten. Deine Liebe, Jesus, ist die Basis für unseren Glauben. Du hast uns zuerst gesucht und gefunden. Und du suchst jeden Menschen und wünschst dir voller Sehnsucht eine Antwort und jammerst und es trifft dich in deinem tiefsten Herzen, wenn Menschen dich ablehnen. Und Herr, schenk uns dein Herz für die Menschen um uns herum. Begeistere uns für dich, für die Beziehung zum Vater im Himmel, für dein Reich, für deine Gerechtigkeit, für dein Sterben und für deine Auferstehung und für das ewige Leben. und fang bei mir an. Und setz uns, Jesus, an die Positionen eines großen gemeinsamen Teams, dass wir uns die Bälle zuwerfen, dass wir rennen, dass wir anpacken und dass wir Großes für dich erreichen. Und zeige du jedem ganz persönlich, was dran ist in dieser Woche. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit und für deine Gnade. Amen. Das Musikteam wird jetzt nach vorne kommen und uns musikalisch und inhaltlich begleiten.